Guten Morgen. Schön, das Haus so voll zu sehen. Wir schreiben das Jahr 61 nach Christus und der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis. Man spricht von der ersten Gefangenschaft des Apostel Paulus, es gab ja mehrere. Und alles weist darauf hin, dass es in Rom ist. Das ist nicht bewiesen, aber die Indizien sind ziemlich erdrückend, sodass die meisten Gelehrten schon der Meinung sind, dass er in Rom ist. Und er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Herzlichen Dank. Eine drohende Hinrichtung steht im Raum. Das ist gut möglich. Der Prozess wird ihm gemacht. Und so schreibt er diesen Brief. In diesem Brief vier Kapitel, die hat Paulus ja nicht in Kapitel unterteilt, das war ja ein fortlaufender Brief, darf man auch mal zwischendurch daran erinnern, dass das ja später für unsere Bequemlichkeit, dass wir uns merken können, wo was steht, das Ganze nochmal in Kapitel und Verse unterteilt ist. Vier Kapitel und 16 Mal das Wort Freude. Aus einer dunklen Knastzelle, aus einer dunklen Situation, deshalb dieser Predigttitel und diese Predigtreihe Unkaputtbare Freude, die wir in Jesus haben. Und ja, das ist, was wir tun wollen mit dieser Predigtreihe. Wir wollen den Grund von solcher Gelassenheit und von solcher Freude, den wollen wir noch besser kennenlernen, weil wir ja auch in Christus sind und auch Jesus Nachfolger sind und es hier Dinge für uns bestimmt zu finden und zu erleben gibt. Ich möchte weitermachen heute und ich lese aus Philipper 1, die Verse 19 bis 25. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keinerlei Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bis jetzt immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi an meinem Körper sichtbar wird, bei allem, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre auch bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Womit wir wieder beim Thema wären. Paulus zeigt auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise, wie ich finde, wofür er lebt, was sein Leben ausmacht, was der Mittelpunkt seines Lebens ist. Er lebt für Jesus, er lebt für das Reich Gottes und er lebt für die Ziele Gottes. Und das scheint eine Quelle ganz, ganz großer Gelassenheit für ihn zu sein, auch in dieser schwierigen Situation. Dieser Teil heißt, wenn Christus, wenn Jesus unser Leben ist, und das können wir von Paulus so wunderbar lernen, was denn die Auswirkung ist davon, wenn Jesus unser Leben ist und wie viel Freude darin steckt. Und drei Dinge fallen mir besonders auf bei Paulus unter dieser Überschrift, wenn Jesus unser Leben ist. Das erste ist, wenn Jesus unser Leben ist, dann geht es uns darum, Jesus groß zu machen mit unserem Körper. Jesus groß zu machen mit unserem Körper. In Philipper 1, Vers 2, wir haben es gerade gelesen, da heißt es ja, da sehen wir ja, worum es Paulus geht. Dass die Größe Christi an meinem Körper sichtbar wird, bei allem, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Das ist, was mir wichtig ist. Dass die Größe Christi sichtbar wird an meinem Körper. Das ist das Hauptanliegen des Paulus, in jeder Situation Jesus groß zu machen durch den Körper. Und das ist ihm viel wichtiger als seine Freilassung. Er denkt nicht nur an Freilassung und wie komme ich hier wieder raus und was für eine schreckliche Situation und was für eine Zeitverschwendung, sondern Hauptsache, Jesus wird groß gemacht an meinem Körper. Megalunō ist das Wort, was der Grundtext gebraucht, verherrlichen. Jesus soll verherrlicht werden an meinem Leib, an meinem Körper. Ich muss euch jetzt ein kleines Bekenntnis machen, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich mag ja die modernen Übersetzungen gerne. Und verwende sie gerne, weil sie so viel flüssiger sind. Ich weiß nicht, wer jetzt zum Beispiel gewohnt ist, die Luther oder die Elberfelder zu lesen, dem ist die Verlesung dieses Textes vielleicht ungewohnt flüssig vorgekommen. Ich liebe diese neue Genfer Übersetzung. Sie ist einfach Musik in meinen Ohren. Das ist mal ein richtig gutes Werk. Aber wie alle modernen Übersetzungen, orientieren sie sich nicht so sehr am Grundtext manches Mal, sondern daran, dass es eben schön flüssig sein soll. Ist ja auch ein kleiner Systemkonflikt. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass in dem Vers, dass die Größe Christi an meinem Körper sichtbar wird, an meinem Körper steht in Klammern. Normalerweise, wenn in deiner Bibel etwas in Klammern steht, dann ist das, was in der Klammer steht, eigentlich nicht im Grundtext, sondern zum besseren Verständnis vom Übersetzer hinzugefügt. In diesem Fall ist es anders. In diesem Fall ist es im Grundtext, aber nicht in der NGÜ und damit konnte ich nicht leben und deswegen habe ich es hinzugefügt. Und damit das Ganze ehrlich bleibt, ne, muss ich ja sagen, steht ja unten drunter als Quelle NGÜ Plus, habt ihr das gesehen? Also wer sich gefragt hat, wo kommt dieses Plus her? Das Plus kommt daher, dass der Schäfer hier was reingemogelt hat. Also in der alten Elberfelde oder Schlachter wird es heißen, dass Jesus verherrlicht wird an meinem Leibe. Ja, und dieser Gedanke scheint nicht so zeitgemäß, da sagt man mehr durch mein Sein oder durch das, was ich bin oder so. Ist ja auch alles nicht falsch, ich wollte nur mal darauf hinweisen, es steht so im Grundtext, dass Jesus verherrlicht werden soll an meinem Körper. Wenn wir über philosophische oder über religiöse oder theologische Themen sprechen, irgendwie haben wir da die Neigung, heutzutage den Körper wegzulassen. So in der Welt ist es gar nicht so, da rennen wir ins Fitnessstudio und die ganze Werbung ist geprägt von, wo kann man schminken, wie kann man noch stylen, wie kann man noch machen, ist ja nicht so, als wäre dem Menschen heute Körper nicht wichtig, aber sobald wir über Gott und sein Reich reden, haben wir das gerne raus, so als, da reden wir über Geist oder über Seele und die Bibel ist nicht so und das Hebräische denken schon gar nicht, es ist ganzheitlich, ja. Es ist immer eins, der Mensch ist eins. Und Paulus ist es wichtig, dass Jesus verherrlicht wird mit seinem Körper, ob durch Leben oder durch Ersterben des Körpers. Er schreibt den Korinthern in 1. Korinther 6, Vers 19 und da sehen wir mal, dass es gar nicht so unwichtig ist in seinem Denken. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott, da haben wir es wieder, verherrlicht Gott in eurem Leib. Das ist der gleiche Gedanke. Verherrlicht Gott in eurem Leib, verherrlicht Gott mit eurem Körper und in eurem Geist, die Gott gehören. Das heißt, unser Körper ist ein Tempel, wo die Herrlichkeit Gottes wohnen will, wo der Heilige Geist wohnen will, wo Gott sich verherrlicht wird, wo Jesus groß werden soll. Jesus wird groß durch Münder, die von ihm schwärmen und die Zeugen Jesu sind. Jesus wird groß durch Augen, die sich mit Tränen füllen, beim Weinen mit dem Weinenden, von Menschen, die wirklich von Jesus Empathie gelernt haben und was es bedeutet, einem anderen nicht nur gute, fromme Ratschläge zu geben, sondern seine Not zu spüren. Jesus wird groß durch Hände, die praktisch mit anfassen, um sein Reich zu bauen, die Stühle stellen, die in der Küche mit dabei sind, die Tische aufbauen, die sagen, Jesus soll groß werden und ich möchte dienen mit meinem Körper. Jesus wird groß durch Knie, die gebeugt sind in Fürbitte für Menschen. Jesus wird groß durch Schultern, die gerne die Lasten des anderen tragen und die Not der Welt ein Stück weit auch mit auf den Schultern tragen. Nicht alleine bis zum Burnout, aber doch mit Jesus und nach meinen Möglichkeiten etwas zu tun für diese notleidende Welt. Jesus wird groß durch Füße, die bis ans Ende der Erde gehen für Jesus und für die Menschen. Und Jesus wird groß, und das weiß auch Paulus, durch Märtyrer, die freudig ihr Leben lassen, denen die Sache Christi und die Sache Gottes wichtiger ist als der Erhalt ihrer Gesundheit und als der Erhalt ihres Körpers, um möglichst eine lange Lebenszeit zu haben. Jesus wird groß, soll groß werden durch meinen Körper. Ich frage mich, wenn ich mich da so hineinversetze in den Paulus, wenn er das alles schreibt, woran hat er so gedacht, wenn er den Philippern schreibt? Er sitzt im Gefängnis und schreibt an die Philipper. Da war doch was. Philipper, Gefängnis, da war doch was. Ja, genau. Apostelgeschichte 16. Wie ist die Gemeinde eigentlich entstanden? Paulus war im Gefängnis, kam nach Philippi, die erste europäische Stadt, die, das ist so bei Mazedonien, die das Evangelium hört. Eine Frau namens Lydia bekehrt sich. Leute fangen sich an zu bekehren, das Evangelium läuft, Jesus fängt an sich zu verherrlichen. Die religiösen Kräfte stört das und es wird Ärger gemacht und Paulus wird verleumdet und bevor es weiß, wird er verhaftet, ausgepeitscht. Und das war keine Kleinigkeit damals. Die Römer wussten genau, wie sowas geht, dass es wehtut. Also aufs Übelste gedemütigt und erniedrigt und gefoltert, ausgepeitscht und ins innerste Gefängnis gesperrt. Und viele sagen, die sich mit diesen Zeiten beschäftigen, der innerste Raum im Gefängnis, das war da, wo das gesamte Abwasser, also die gesamten Toiletten, die gesamte Kloake des Gefängnisses zusammenlief. Das war wirklich ein Ort, an dem keine Sonne schien. Und da angekettet, um des Evangeliums willen. Mit seinem Mitarbeiter Silas. Was machen die beiden? Sie fangen an, Gott zu loben. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. In dieser Situation, ja, in der letzten Predigt hatten wir diesen Gedanken, zu lernen, auf das Gute zu sehen. Und der Jesus in sich trägt, der hat eigentlich immer was Gutes, auf das er sehen kann, oder? Und trotzdem ist es ein Wunder und etwas, was einfach durch den Heiligen Geist geschenkt wird in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob der Mensch aus sich heraus so immer so dazu in der Lage ist. Das weiß ich nicht. Tatsache ist, es geschieht. Paulus fängt an, Gott zu loben. Die Gefangenen hören es. Ein Erdbeben kommt. Die Türen gehen auf. Und Paulus haut nicht ab, sondern bleibt sitzen. Der Gefängniswärter kommt und denkt, alle sind abgehauen und will Selbstmord begehen, weil irgendwie er als Verantwortlicher würde von seinen Vorgesetzten da mehr als was zu hören bekommen in der damaligen Zeit. Will sich also umbringen lieber, als sich dem zu stellen. Und Paulus sagt, nee, mach das nicht, wir sind alle hier. Der Mann bekehrt sich, er wird Christ. Die Gemeinde wird gegründet, die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Und das ist die Gemeinde, für die war Paulus der Hero, für die war Paulus der Gründer. Das haben sie mit ihm erlebt, das ist das Fundament der Gemeinde, versteht ihr? Jetzt schreibt er wieder aus einem Gefängnis. Und ich könnte mir den Paulus auch ein bisschen mehr so vorstellen in dem Brief, dass er sagt, Leute, betet doch, ihr wisst doch, wie es geht, ihr seid doch die Philipper. Wisst ihr noch damals, ich lobe schon den ganzen Tag, also ich erwarte das Erdbeben jeden Moment. Eigentlich müssten wir doch wissen, wie es geht, haben wir doch alles schon erlebt. Jesus ist doch so dolle verherrlicht worden damals. Machen wir jetzt nochmal. Was für ein Bekenntnis, ob durch mein Leben oder durch meinen Tod. Das wird überhaupt nicht verdrängt. Bei all dem, was er auch schon erlebt hat, wie durch sein Leben Jesus verherrlicht wurde, ja, wird die Realität dieser drohenden Hinrichtung eben auch nicht irgendwie religiös oder fromm oder zwanghaft verdrängt. Das beeindruckt mich sehr. Und darin liegt seine Freude. Solange Jesus groß wird, ist alles okay mit mir. Ich erfülle meinen Auftrag. Wenn Christus unser Leben ist, dann ist das eine Chance, durch unseren Körper Jesus groß zu machen. Und dazu gehört eine zweite Sache, die ganz viel Freude freisetzt. Nämlich, wenn Christus unser Leben ist, haben wir keine Angst mehr vor dem Tod. Je mehr Christus unser Leben ist, desto weniger scheinen wir Angst vor dem Tod zu haben. Was für ein Gedanke von Paulus hier. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und weil das so ist, deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Weil was bedeutet für mich Sterben als Jünger Jesu? Es bedeutet für mich heimgehen und noch näher bei Jesus zu sein. Ich habe eine Beziehung zu Jesus auf Erden, aber diese Beziehung, die ich mit ihm habe, kann nicht alle meine Sehnsucht stillen. Ich finde diesen Gedanken, der geht manchmal heutzutage in der Verkündigung etwas verloren. Wir sind mit Jesus unterwegs und wir lieben Jesus, aber unsere Beziehung zu ihm auf Erden kann nicht alle unsere Sehnsucht nach ihm stillen. Stell dir vor, du bist in einer Fernbeziehung. Deine Liebste wohnt in einer anderen Stadt. Du studierst in Köln und sie studiert in Berlin. Man hat sich irgendwo kennengelernt, Fernbeziehung. Alle 3 Minuten eine Nachricht über WhatsApp. Ich liebe dich, ich vermisse dich. Ich bin verrückt nach dir. Aber nur einmal im Monat ein Treffen, wenn es die Finanzen und der Studienplan zulässt. Telefonate ohne Ende. Und immer diese Sehnsucht. Und immer diese Suche nach, wann ist es soweit? Wann können wir heiraten? Wann können wir eine gemeinsame Wohnung haben? Wann können wir in eine Stadt ziehen? Wann können wir unser gemeinsames Leben so richtig leben? Es ist ein Leben mit dieser Sehnsucht. Ich finde, das ist ganz gut zu vergleichen, diese Sehnsucht nach der Hochzeit. Und welche Braut hat Angst vor der Hochzeit und ganz bei dem Geliebten zu sein? Liebe Braut, wenn du zu mir in die Seelsorge kommst und sagst, ja, und nächsten Monat heirate ich und ich habe sowas von keinen Bock drauf. Das mit der Fernbeziehung, das war echt okay für mich. Tja, da weiß ich nicht genau, was ich dir sagen soll und wie ich dir helfen kann. Ich würde es seltsam finden. Ich würde denken, dass Angst vor der Hochzeit und vor dem Zusammenkommen nicht prägt, sondern dass da eine Sehnsucht ist, eine Sehnsucht von ganzem Herzen. Und anders ist es doch nicht mit Jesus. Und mich irritieren manchmal Christen, wenn ich ganz ehrlich bin, empfinde ich das als so ein bisschen aufgesetzt geistlich, so, die sagen, ja, und der Heilige Geist hat mir morgens das gesagt, und dann hat er das gesagt, dann ist mir Jesus da begegnet. Ich verstehe, ich will das ja alles glauben, von ganzem Herzen. Und ich will ja auch meine Schuhe vor den brennenden Büschen anderer Leute ausziehen, auch wenn ich das nicht so erlebe. Aber ich möchte trotzdem nochmal sagen, dass diese Sehnsucht nach Jesus nicht zu 100% in diesem Leben zu befriedigen ist. Wir sind in einer Verlobungszeit. Und ja, wir tragen ihn im Herzen und wir sind in Christus und doch steht noch etwas aus. Wir leben in dieser Spannung. In der Theologie sagen wir, der eschatologische Vorbehalt zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und manchmal sind wir so glücklich und haben was mit Jesus erlebt und spüren so richtig, dass schon jetzt ist er uns ganz nah. Und manchmal auch das noch nicht. Und wir sind traurig und wir sehnen uns nach mehr von Jesus. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. Nein, der Tod bedeutet, dass wir heimgehen zu Jesus. Paulus schreibt wiederum an die Korinther in 1. Korinther 15, Vers 55 diese berühmten Worte: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Himmelssehnsucht ist etwas, was wir in unserem Herzen tragen dürfen. Was ist das, Himmelssehnsucht? Habe ich mich ganz neu nochmal gefragt, als ich das hier alles nochmal bedacht habe. Heißt das, ich soll nicht mehr lebensbejahend sein? Ist das so was Negrophiles? So ein Verliebtsein in den Tod kennen wir ja auch manchmal von Leuten, die gerne sehr viel schwarz tragen und immer sehr viel über den Tod reden und diese negrophile Geschichte. Nein, nein, ich glaube, hier müssen wir sehr aufpassen. Da passen wir nicht hin. Ich glaube, wahre Himmelssehnsucht, Jesus Himmelssehnsucht, macht uns zu Menschen, die total lebensbejahend sind, aber ohne Todesangst. Darüber reden wir. Lebensbejahend, aber eben ohne Todesangst. Ich weiß nicht genau, wie alt Paulus war. Keiner weiß das. Ich habe noch mal richtig geguckt, was sind denn so die Schätzungen. Man ist sehr, sehr zurückhaltend. Ich weiß nur, als ich 13 war, da kam jemand in der Gemeinde mal zu mir, also einer der Älteren und der, ne, und er sagte, weißt du, Uwe, Jesus kommt bald wieder. Und ich glaube nicht, dass ihr, die jetzt 12, 13 seid, dass ihr noch mal heiraten werdet oder Kinder haben werdet. Jesus kommt bald wieder. Und ne, ich glaube, damals hatte Jimmy Carter gerade Frieden gemacht irgendwo im Nahen Osten und war der Antichrist. Und jetzt wusste man, jetzt ist es soweit, die Tage kommt Jesus. Und sagte man mir als 13-Jähriger, und wisst ihr was, ich möchte euch was bekennen. Habe ich damals nicht zugegeben, gebe ich jetzt zu. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Ich wollte nämlich gern noch heiraten, mit allem, was dazugehört. Und Kinder haben und einen Beruf erlernen und mich in die Gesellschaft einbringen und aus meinem Leben etwas machen. Ja, das wollte ich nämlich wirklich, wirklich gerne. Und dieses Evangelium, du, gib dir keine Mühe, ist die Tage Schluss, hat in mir keine Freude ausgelöst. Überhaupt keine Freude ausgelöst. Ist vielleicht auch eine Frage des Alters. Heute mit 56, wenn ich manchmal über das Sterben nachdenke, gerade in den letzten 10 Jahren, würde ich mal sagen, typisches Alter, viel darüber nachgedacht, über das eigene Ende und was bleibt und was ist erreicht und Gedanken, die man vorher ein Leben lang nicht hatte. Ich weiß nicht, wie alt Paulus war, als er dies schrieb und kann damit nicht wirklich argumentieren, aber ich finde den Gedanken zumindest mal interessant, ihn anzureißen. Es geht nicht darum, dass wir in einer komischen, religiösen, abgedrehten Art und Weise uns nur noch nach dem Tod sehen. Das wäre eine völlig falsche Betonung und so höre ich auch Paulus nicht. Sondern Himmelssehnsucht bedeutet lebensbejahend ohne Todesangst. Denn die Angst vor dem Tod ist das, was uns die Freude am Leben stiehlt. Ist ja so, Geschwister. Wir kommen hier alle nicht lebend raus. Und wir alle wissen nicht wann. Deswegen sagt Jakobus, wenn ihr hier große Pläne macht und ihr groß erzählt, was ihr da alles vorhabt, sagt immer mal lieber, so der Herr will und wir leben. Weil allein im Himmel steht fest, wann wir da auftauchen. Gott wird von keinem überrascht sein, wenn er da steht. Huch, was machst du denn schon hier? Sondern das ist alles schon bekannt. Aber uns nicht. Soll auch nicht. Jeder Tag unseres Lebens soll ein Geschenk sein. Und keiner von uns hat ein Anrecht darauf, uralt zu werden oder so. Es ist ein Geschenk. Dieser Gottesdienst ist ein Geschenk. Dieser Morgen ist ein Geschenk. Dieses neue Jahr ist ein Geschenk. Wir sind da. Und wir genießen das Leben umso mehr, weil wir befreit sind davon, Angst vor dem Tod haben zu müssen. Ja? Dass das Leben einmal zu Ende ist, ist eine Tatsache. Noch, es ist eine Tatsache. Dieses irdische Leben in diesem irdischen Körper ist irgendwann mal zu Ende. Das ist eine Tatsache. Dass wir dann zu Jesus gehen, ist auch eine Tatsache. Dass wir ewiges Leben bei ihm haben, ist auch eine Tatsache. Und wie traurig ist das, dass Menschen dieses irdische Leben nur begrenzt genießen können, auch manchmal so verkrampft daran festhalten müssen, ohne wirklich Freude dabei zu haben, durch Todesangst und die verschiedenen Spielarten der Todesangst. Ein guter Freund von mir sagte mal, seit die Menschen den Himmel abgeschafft haben, haben sie einen unfassbaren Stress auf Erden, alles erlebt haben zu müssen. Dann war es ein erfülltes Leben. Wenn man so bis 90 und wirklich auf jedem Kontinent gewesen, ganz viel gereist, alles erlebt, dann hatte man ein erfülltes Leben. Und ja, ich meine, ich gönne uns allen die 90, ich gönne dir auch die 100, so ist das nicht. Und ich gönne dir auch die Reisen und all diese Dinge, darum geht's gar nicht. Die Frage ist, ob das notwendig ist für ein erfülltes Leben. Oder ob die Angst davor, dass irgendwann einmal Schluss ist, nicht auch einen Stress ins Diesseitige holt, den wir als Christen wirklich überhaupt nicht brauchen. Keiner von uns, der mit Jesus lebt, wird irgendwas verpassen. Keiner von uns wird irgendwas verpassen, denn wir haben eine Ewigkeit. Und alles Schöne, alle Schönheit dieser Erde ist nur ein Vorgeschmack auf die Freude der Ewigkeit. Von daher, wenn Jesus unser Leben ist, das ist die Botschaft, dann macht er uns frei von Todesangst. Jesus ist unser Leben, Sterben ist unser Gewinn, soll uns nicht lebensfeindlich machen, ganz im Gegenteil. Es soll uns voller Freude und voller Entspanntheit durch dieses Leben gehen. Im Hebräerbrief heißt es so wunderbar auf den Punkt gebracht, was ich sagen will, Hebräer 2, 14 bis 15. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod, die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Die Furcht vor dem Tod, also ich finde die Redewendung, habt ihr es gehört? Die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. 90 Jahre Todesfurcht. Und was kommt dann? Genau das. Die letzten Worte eines Hypochonders, hab ich's doch gewusst. Hab ich's doch gewusst. ein Leben lang, 90 Jahre, 80 Jahre, 70 Jahre, 100 Jahre, ein Leben lang gefangen aus Angst vor etwas, was auf jeden Fall kommt, ja. Wie krass ist das denn? Und das Angebot, wenn Jesus unser Leben ist und wir eine Sache auf der Agenda haben, Jesus soll groß werden im Leben oder im Sterben und Sterben bedeutet heimgehen zu Jesus und ganz mit ihm vereinigt zu sein und uns dann umso mehr auf das Leben einlassen zu können. Was für ein wunderbares Angebot. Und ich finde auch hier diese Spannung, dieses dualistische Denken bei Paulus, gerade vorbildhaft in diesem Brief. Paulus glaubt an seine Entlassung. Er sitzt nicht da und ist depressiv und sagt, hat doch alles keinen Zweck und bei meinem Glück werde ich jetzt hingerichtet und wie doof ist das denn und bläst der Trübsal. Nein, er glaubt völlig an sein Weiterleben. Er redet nur positiv, er redet nur Glauben. Philipper 1,19, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet. 25, darum bin ich auch sicher, Gesundheit, darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde. Was für ein Satz. Darum bin ich sicher, dass ich nicht sterben werde. Was für ein Glaubensheld. Naja, da kann man ja entspannt sein. Ja, aber schau dir mal die andere Seite an, nur ein Kapitel später. Kapitel 2 von 17. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen. Freut ihr euch ebenso? Freut euch mit mir. Freude, 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 unkaputtbare Freude. Ob im Leben oder im Sterben. Und ich mag diesen Dualismus so sehr. Ja, ich bin davon überzeugt, ich komme hier wieder raus. Ihr braucht mich noch. Ich bin überzeugt davon. Also eine klare Glaubensaussage. Und wenn nicht, wenn ich sterben sollte, wenn die Hinrichtung kommt, dann soll mein Blut ausgegossen werden. Dann ist auch das etwas, was Christus groß macht. Kein bisschen religiöser Krampf. Ich muss jetzt hier raus. Ja, sondern so oder so. Ja. Bin ich einverstanden. Und er hört nicht auf, über Freude zu reden. Ich finde den Philipperbrief ein so starkes Dokument. Unkaputtbare Freude. Mir fällt kein besserer Titel zu diesem Buch ein. Und eine dritte Sache, und damit komme ich auf die Zielgeraden. Eine dritte Sache, die wir sagen können, wenn Christus unser Leben ist, dann werden wir das Leben nutzen zur Fruchtbarkeit. Denn auch das strömt ja aus diesem Text förmlich raus. Von Vers 22. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es wichtiger, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Es ist so, dass wir Menschen geschaffen sind mit einem Auftrag. Vom Garten Eden an hat Gott dem Menschen einen Auftrag gegeben. Der Mensch ist jemand, der fragt nach dem Sinn des Lebens. Wer hat ihm diese Frage gegeben? Egal in welchem Volk, egal auf welchem Kontinent, all die Religionen, all die Philosophien, all das, was da zum Teil an hervorragender Arbeit geleistet wurde von Menschen beim Nachdenken, warum? Unterscheidet den Menschen vielleicht vom Tier, das glücklich ist, wenn es sich paart, wenn es Beute macht, wenn es die Kleinen aufziehen kann und so weiter. Der Mensch fragt, warum, 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 warum essen, warum trinken, warum paaren, warum leben? Und ich glaube, das hat Gott in uns hineingelegt, weil er uns geschaffen hat als Menschen, die einer größeren Sache dienen sollen und wollen als sich selbst. Wir wollen Spuren hinterlassen. Wir wollen einen Auftrag erfüllen. Wir verbinden unser Dasein mit einem Sinn. Das hat Gott ganz, ganz tief in jeden von uns hineingelegt. Und deshalb muss es nicht gepredigt werden als eine lästige Pflicht. Denk nicht immer nur an dich, sondern denk mal an andere und denk mal an die Sache Gottes und nimm dich mal ein bisschen zurück. Diese Art von Verkündigung hat noch nie Frucht gebracht. Die hat ein schlechtes Gewissen gebracht und hat uns eher von Gott weggetrieben. Aber zu verstehen, hey, warte mal, hier ist was, was mich glücklich macht. Hier ist etwas, was ich brauche für mein Glück, nämlich einer größeren Sache zu dienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich ein kleiner Junge war, wenn ich Robin Hood geguckt habe, ich fand das ja klasse, ne? Den Reichen das wegnehmen. Ich war ja damals schon ein bisschen schräg drauf. Den Reichen das wegnehmen und den Armen das geben. Yo, das hat mir gefallen. Oder Winnetou. Oder später Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Und die wurden geschlagen und die haben gekämpft und die haben sich für die anderen eingesetzt und die haben die Welt verändert. Und das sprang alles in mir an. Und ich glaube, es gibt etwas, was in jedem von uns ansprang als Kind, als wir uns das angeguckt haben. So ein ungetrübter Idealismus, so ein ich bin eine Heldin, ich bin ein Held, ich möchte diese Welt verändern. Und manchmal hat uns das beim Erwachsenwerden und mit einem zunehmenden Egoismus vielleicht dann auch irgendwie verlassen, sodass das nur noch nette Kindheitserinnerungen sind. Aber es schlummert da. Es schlummert da. Es ist in dir angelegt, das zu wollen. Nicht nur in ein paar vereinzelte Menschen, die so besonders begnadet, nein, es ist in uns allen als Menschheit angelegt. Der Zeitgeist ist ein anderer, zugegebenermaßen. Wir leben in einer Hobby- und Spaßgesellschaft. Das bekommen Gemeinden überall zu spüren, immer wenn ich mit Gemeindeleitern rede, egal wo ich bin, das Thema Mitarbeitermangel und ist nicht mehr so, wie es mal war. Und Menschen sind bereit, nicht mehr so viel zu investieren, wie sie früher investiert hat. Warum? Weil es eben ganz viele andere Dinge gibt, die wichtig sind im Leben. Meine Hobbys und Dinge, Spaß haben und hier nochmal ein Wochenende wegfahren und da nochmal hinfahren und das nochmal erleben oder so. Das war früher anders und Gemeinden spüren das. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Herrn Papa. Ich weiß nicht, da war ich so 12, 13. Wir waren im Urlaub und mein Vater, der liebte Segelboote. Und jede Chance, die mein Vater hatte, sich Segelboote anzugucken, nutzte er. Wir fuhren also in irgendwelche Häfen rein, wo welche lagen. Und dann ging er und sagte, guck mal, das heißt so und so und das mit dem Mast und so. Und kannte sich da irgendwie aus. Und irgendwann, als ich so 12 war, sagte ich, sag mal, Papa, du bist so begeistert von diesen Booten. In jedem Urlaub guckst du dir das an und schwärmst davon. Und ich meine, mein Vater war ein höherer Angestellter, hat sicherlich gut verdient. Und wenn er das gewollt hätte, ich sage, wieso hast du kein Segelboot? Das ist, scheint mir die offensichtliche Frage, wenn ich mir das alles anhöre. Wieso hast du kein Segelboot? Und ich werde niemals seine Antwort vergessen. Er sagt, ach weißt du Junge, wir bauen Gemeinde. Wir legen uns Schätze an, die sind im Himmel. Und weißt du, wenn man so ein Ding hat, das kostet A viel und wir haben ja auch viel, was wir unterstützen. Wir unterstützen Gemeinde, wir unterstützen Mission, wir geben für die Armen. Das kostet sehr viel, aber man muss sich auch sehr viel kümmern, weißt du. Und ich bin ja im Männerchor und ich bin ja im Vorstand und ich wüsste gar nicht, wann ich das alles machen sollte und so weiter. Das passt einfach nicht. So hat er sein Leben lang geschwärmt und sich keins gekauft. Aber nicht so verbittert, darf ich nicht, bin Christ oder so, ne? Nein, nein, sondern aus tiefster Überzeugung, ach, weißt du, mein Junge, das ist schon schön, aber wir bauen Gemeinde. Wir haben eine völlig andere Priorität. Diese kleine Unterhaltung mit meinem Vater hat mich fürs Leben geprägt und an die habe ich sehr, sehr oft zurückgedacht. Später übrigens im Leben hat er mal ein Segelboot gehabt, naja. Ja, doch, hat er. Und ist ein bisschen noch gesegelt und so weiter und hat da auch noch was ausgelebt, was er schön fand. Aber es war nicht so wichtig. Es war nicht so wichtig. Das ist, was ich sagen will. Es gibt diese eine Szene in einem dieser Rocky-Filme, wo Mickey, wisst ihr, wer Mickey ist? Mickey ist dieser uralte, ja, guck mal, guckt mich nicht so fromm an, ihr wisst genau, wer Mickey ist. Wo Mickey, dieser uralte Trainer mit seinem Hörgerät und so, er sagt, ich will mich mal bei dir bedanken, Rocky, weil ich lebe nur noch wegen dir. Und er sagt, ach Mickey, Quatsch, wieso sagst du das? Und er sagt, ja, sagt er, Menschen sterben nicht, weil sie alt sind, sondern Menschen sterben, weil sie keiner mehr braucht. Aber du hast mich noch gebraucht, du hast mir noch mal eine Chance gegeben, wir haben noch mal angegriffen. Und das ist der einzige Grund, warum ich so alt geworden bin und warum ich so lange lebe, fand ich auch total interessant. Der Mensch braucht einen Auftrag. Der Mensch kann so viel zu essen und zu trinken und bespaßt werden. Vielleicht wird er noch die Arbeit erlassen, weil du geerbt hast und du bist so reich, du musst nie wieder arbeiten. Du könntest jetzt nur noch essen, trinken, Filme gucken, segeln gehen, Bungee springen, was weiß ich denn. Der Mensch wird auf diesem Wege todunglücklich. Das ist nicht artgerechte Haltung aus Gottes Sicht. Das, was wir so, was so in manchen Religionen und Philosophien, so das Paradies, die gebratenen Tauben und so und nichts mehr tun und so, das macht nicht glücklich. Ein Riesenfehlschluss, es macht überhaupt nicht glücklich. Sondern dieses, ich werde gebraucht und ich habe ein Ziel und ich habe einen Auftrag und ich setze mich ein. Das ist etwas, was ganz viel Freude schenkt und das ist von Gott genauso geplant. Das Leben, das wir führen, ist ein anvertrautes Gut. Es ist ein anvertrautes Talent. Und wir glauben auch daran als Christen, dass wir eines Tages dafür Rechenschaft ablegen werden. Ich mochte immer diesen Psalm, wo so sehr schön poetisch übersetzt wurde. Lehre uns, Herr, unsere Tage richtig zu zählen, dass wir ein weises Herz erlangen. Luther ist da ein bisschen mehr auf die Nase und übersetzt, lehre uns, bedenke, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Noch Fragen? Ja, so ein bisschen unromantischer als vorgesehen im Hebräischen, aber genau darum geht's. Den Tod nicht zu verdrängen und die Realität, dass ich dieses Leben habe und dass ich nicht weiß, wie lange es ist. Das Leben, sage ich immer, ist ein Marathon, aber dann doch wieder nicht. Ein Marathon ist ein Dauerlauf, um die 42 Kilometer, aber du weißt wenigstens, wann es zu Ende ist. Bei diesem hier nicht. Bei diesem hier nicht. Ein Leben ist ein Marathon, der sich zieht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja? Und es ist irgendwann einmal zu Ende. Und davor brauche ich keine Angst zu haben. Aber ich darf danach fragen, und das ist ja, was Paulus tut, fruchtbar zu sein in diesem Leben. Was möchte ich erreichen? Den Tod nicht zu verdrängen und so zu leben, als hätte ich ewig auf dieser Welt zu leben, sondern fruchtbar zu sein. Diese Predigt soll nicht Angst und Druck machen, das wäre ein schlimmes Missverständnis. Nein, sie soll eine Quelle der Freude aufzeigen. Wenn Christus unser Leben ist, dann ist es uns das Allerwichtigste, dass Jesus verherrlicht wird durch unser Leben, durch unseren Körper. Dann ist es uns, dann sind wir frei von Todesangst. Was für eine Quelle von Freude und wie viel schlechte Gefühle werden hier weggenommen, wie viel Angst. Und wir fangen an, danach zu fragen, wozu bin ich eigentlich hier? Was kann ich machen? Und dann kommen wir wieder zum ursprünglichen Evangelium. Gott hat einen Plan für dein Leben. Für jeden Einzelnen. Nicht jeder geht in die Mission, nicht jeder wird ein Prediger, nicht jeder macht etwas, was alle sehen, manche tun es im Verborgenen, völlig okay. Und manche in der Politik und manche bei den Armen und manche in der Gemeinde mehr und alles völlig in Ordnung. Aber die Frage, warum? Warum bin ich hier? Fruchtbar sein. Nur Karriere, nur Besitz, nur Hobby, nur Urlaub ist nicht Lebenssinn, sondern führt uns in eine Leere. Und dann brauchen wir immer mehr, 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 mehr. Und das Boot muss auch immer größer werden, aber die Leere geht nicht weg. Das ist ja manchmal, ich bin ja gerne am Wasser. Habe ich an einem Tag mal so ein Plastikbadeboot gesehen, sage ich nie mal Schlauchboot zu, ne? Und zwei Teenager, heftig knutschend, das trieb da so rum. Und dann hörte ich sie wieder kichern und dann hörte man sie wieder lachen. Ich saß so auf dem Steg und dachte, meine Güte, wie viel Spaß kann man haben mit so einem Plastikteil, das bestimmt keine 80 Euro gekostet hat. Und dann saß ich so da und dann legte eine Yacht an. Ich sah sie schon kommen und dachte, wow, Donnerwetter, das ist, ja, ich denke dann auch, wie mein Vater, das ist sechsstellig. Das ist schon, wow. Dann legen sie an und ich höre nur, wie der Mann seine Frau anschreit. Nee, da vorne, nee, da vorne, nee, da vorne, wir machen alles kaputt. Und ich wollte sagen, ach, Edelgard, Helmut oder wie er heißt, guck mal da vorne, 80 Euro. Und die alle Glücksinnigkeit des Himmels in einem Plastikboot von keinen 3 Metern. Und ich höre sie schon wieder kichern. Und ihr habt hier dieses Teil. Seid ihr glücklich? Seid ihr erfüllt? Seid ihr zufrieden? Nein, ihr seid so mürrisch. Ihr seid so negativ drauf. Guckt mal da vorne. Wenn Christus unser Leben ist, stellen wir die Frage nach Fruchtbarkeit. Ja? Und du sagst, Uwe, heißt das, willst du mir sagen, ich darf kein Boot und ich darf kein Hobby haben? Nein, hör doch mal zu, will ich nicht sagen. Ich will sagen, es darf dich nicht haben. Du darfst es haben, aber es darf dich nicht haben. Das ist, was ich sagen will. Das ist der springende Punkt. Wenn nur Christus darf dich haben. Wenn Jesus unser Leben ist, dann werden uns diese Dinge nicht haben. Und es ist schön, mal zu entspannen. Es ist auch mal schön, übers Wasser zu fahren. Und das ist alles schon, das kann alles seinen Platz haben. Die Frage ist, ob Jesus unser Leben ist oder ob das unser Leben ist. Das ist die Frage, um die es geht. Und die Frage nach der Fruchtsamkeit. Ich glaube, wahre, tiefe Freude, Gelassenheit und Befriedigung erleben wir in der Nachfolge, da wo Jesus mehr und mehr unser Leben ist. Und ich schließe mit den Worten von Johann Sebastian Bach, der es so wunderschön auf den Punkt bringt. Jesu, meine Freude, meine Herzensweide, Jesu, meine Zier. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden sonst nichts lieber werden. Darum geht es, wenn Jesus unser Leben ist. Das ist unkaputtbare Freude. Amen.